Heute hören Sie die 8. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. So war es nicht geplant gewesen. Sie beide, er und seine Frau Helen, wollten gemeinsam nach Ägypten. Da wurde Helens Tochter krank, also war Stefan nun allein hier, im Mena House Hotel in Gizeh, Doppelzimmer mit Blick auf die Cheops-Pyramide. Ägypten war ohnehin eine Art Ausweichmanöver. Es ging um Vergangenheit, um Stefans Familienvergangenheit. Insofern war es ganz stimmig, dass Helen ihm Sigmund Freuds Traumdeutung eingepackt hat. Es liest Leonard Lansing.
Die Ausgabe der Traumdeutung hatte glücklicherweise ein Register, und tatsächlich fand er unter dem Stichwort Träume bestimmte einen Hinweis auf den ägyptischen Traum, einschließlich der entsprechenden Seitenangabe. Hier berichtete Freud davon, dass er seit Jahrzehnten keinen Angsttraum mehr gehabt habe, sich aber an einen solchen erinnere, den er als 7- oder 8-Jähriger geträumt und den er 30 Jahre später einer Deutung unterzogen habe. Der Traum, so Freud, habe seine geliebte Mutter mit eigentümlich ruhigem, schlafendem Gesichtsausdruck gezeigt, die von 2 oder 3 Personen mit Vogelschnäbeln ins Zimmer getragen und aufs Bett gelegt worden sei. Nun hätte Stefan gern auch Freuds Deutung dazu gelesen, aber die fand er nicht in der Traumdeutung. Warum Freud den Traum einen Angsttraum nannte, war ihm nicht verständlich. Wenn so Freuds Angstträume aussahen, dann war er um seine Angstträume zu beneiden. Was konnte einem Besseres passieren, als von einer Mutter mit ruhigem, schlafendem Gesichtsausdruck zu träumen? Und die Gestalten mit den Sperberköpfen schienen auch nicht besonders angsteinflößend zu sein, wobei sich im Buch die Anmerkung fand, dass es sich bei Sperbern in Wahrheit um den Falkengott Horus handle, den Sohn von Isis und Osiris, und dass Freud im Besitz der Abbildung einer Stele gewesen sei, die den sogenannten Horus von Mensen darstellte. Möglicherweise wollte ihm seine Frau mit dem Hinweis auf Freuds Traum zweierlei sagen. Zum einen, dass er nicht ganz Unrecht gehabt hatte. Freud war doch in Ägypten gewesen, wenn auch im Traum. Und zum anderen, dass Mütter sanfte, ruhige und schlafende Wesen sein können, die man nicht unablässig zu fürchten braucht. Er wollte nicht zu früh zum Abendessen gehen, blieb noch ein wenig auf dem Bett liegen und dankte Helen im Stillen dafür, dass sie daran gedacht hatte, ihm auf diese Weise eine versöhnende Botschaft bis nach Ägypten mitzugeben. Draußen war es inzwischen fast dunkel geworden, und die Pyramide hatte sich in ein schwarzes, schattenhaftes Bauwerk verwandelt, über dessen Spitze sich ein dunkelblauer, aber vollkommen sternenloser Himmel ausbreitete. Als der Himmel noch dunkler geworden war, die Konturen der Pyramide sich beinahe darin aufgelöst hatten und nur noch Nachtschwärze vor seinem Fenster stand, richtete er sich auf, machte einen Rundgang durch das Hotel und sah sich die Vitrinen und Dekorationen in der Lobby und die Auslagen im Souvenirshop an. Neben den üblichen Touristenartikeln lag da ein Bildband über das Mena-Haus, in dem man lesen konnte, dass auf dem Hotelgelände Napoleons Jagdsitz gewesen sei, auf den er sich nach der Eroberung Kairos zurückgezogen habe, und dass sich 1943 Chiang Kai-shek, Churchill und Roosevelt hier getroffen hätten, wobei aus Sicherheitsgründen ein Scharfschütze auf der Spitze der Cheops-Pyramide postiert worden sei. Außerdem hätten sich hier einmal die Schönen und Reichen aus Europa und aus Amerika sozusagen die Drehtür in die Hand gegeben. Das jetzige Publikum schien nicht mehr so prominent zu sein wie zu früheren Zeiten. Stefan sah vor allem amerikanische Touristen in der Lobby. Den Mann vom Pool sah er auch wieder, diesmal ohne Hut, aber mit einer Dame in Abendkleidung als Begleitung, seine Frau wahrscheinlich. Ansonsten herrschte gepflegte Freizeitkleidung vor. An einem der Tische fiel ihm ein Mann mit karierten Hosen auf, dem gerade ein Aperitif serviert wurde. Ganz sicher ein Amerikaner, dachte er. Wahrscheinlich gab es auf der ganzen Welt keine einzige bessere Hotelhalle, in der man nicht einen Amerikaner mit karierten Hosen traf. Ihn hatte das immer befremdet. Ihm waren diese Hosen immer clownesk und stutzerhaft zugleich vorgekommen, besonders wenn sie, wie meistens, von älteren Herren getragen wurden. Ein wenig angeberisch schien ihm auch, zumindest auf den ersten Blick, eine Gruppe zu sein, die gerade erst hereingekommen war und sich sogleich in die Sessel hatte sinken lassen. Zwei Männer und zwei Frauen, alle vier in staubiger Expeditionskleidung, mit Westen und Cargohosen bekleidet, mit verschiedensten Instrumenten und elektronischen Geräten behängt und diversen Metallkoffern als Gepäck. Einer von ihnen war ein älterer Mann mit Glatze und Hornbrille, dem der Weg ins Hotel anscheinend schwer zu schaffen gemacht hatte, so erschöpft saß er nun in seinem Sessel. Die ältere der Frauen war eine leicht gebräunte, sehr gepflegt wirkende rotblonde, ziemlich schlanke Dame, der die Anreise anscheinend nichts ausgemacht hatte. Aufrecht und neugierig herumschauend saß sie auf der Vorderkante ihres Sessels, als würde sie gleich wieder aufspringen wollen. Begleitet wurden sie von einer jungen Frau und einem jungen Mann, die beide nicht älter als Mitte 20 waren und durchaus die Kinder der beiden Älteren hätten sein können. Die beiden Jüngeren hatten den größten Teil des Gepäcks getragen und schienen ebenfalls eher neugierig als müde. Wobei der Mann sich mit den diversen Gepäckstücken beschäftigte, hier etwas auspackte und dort etwas einpackte, eine Ledertasche herausholte, darin herumsuchte, die Ledertasche wieder verstaute. Alle vier trugen sie neben den Westen und Cargohosen noch Khaki-Mützen mit Nackenschutz und schwere Stiefel und wirkten wie aus Indiana Jones entsprungen. Die Frau gefiel ihm. Die Mischung aus Damenhaftigkeit und der staubigen, bereits ein wenig ramponierten Expeditionskleidung mitsamt den schweren Schuhen, denen man ansah, dass sie damit nicht nur über Hotelteppiche gegangen war, verliehen ihr eine ganz spezielle Attraktivität. Er beobachtete die Gruppe noch ein wenig, wollte aber nicht auffallen und blätterte währenddessen in einem Exemplar der Middle East Times, die in der Lobby auslag. Dann erhob er sich und ging dicht hinter dem Sessel der Frau vorbei in Richtung Restaurant. Als er unmittelbar hinter der Frau war, drehte sie sich plötzlich um, sah einen kurzen Moment zu ihm hoch und ihm direkt in die Augen, wobei er das Gefühl hatte, den Anflug eines spöttischen Lächelns auf ihrem Gesicht zu sehen, als würde sie ihn wissen lassen wollen, dass es ganz und gar aussichtslos sei, sich von hinten an sie heranzuschleichen. Stefan fühlte sich ertappt. Er war in der Tat sehr dicht an dem Sessel vorbeigegangen, um einen Blick auf ihr Haar und über ihre Schultern zu werfen. Er hatte schon von seinem Platz aus gesehen, dass sie sich die Mütze mit dem Nackenschutz abgenommen und das darunter hochgesteckte Haar gelockert hatte. Und er hatte auch gesehen, dass sie eher undamenhaft und mit beinahe männlicher Geste einen Knopf ihrer Bluse geöffnet hatte. Nicht den obersten, der war schon offen gewesen, sondern den zweiten. Er hätte also gute Chancen gehabt, einen indiskreten Blick auf sie zu werfen, war aber dabei ertappt worden und ging nun mit beschleunigten Schritten, klopfendem Herzen und möglichst unbeteiligtem Gesichtsausdruck Richtung Restaurant. Am nächsten Morgen erwachte er ausgeschlafen und erholt und mit der beinahe schon vertrauten Aussicht auf die Pyramide, die nun im Morgenlicht einen etwas kühleren Farbton angenommen hatte und auch wieder etwas ferner gerückt schien. Er frühstückte nicht im Frühstücksraum, sondern am Pool, wo es Filterkaffee und englischen Früchtekuchen gab. Auch am Morgen waren nur wenige Gäste am Pool und es herrschte eine so friedliche Stimmung, dass er den ganzen Tag hier hätte verbringen können, schwimmend, lesend und dösend und ab und zu die Pyramide betrachtend. Schade, dass die Gruppe von gestern nicht am Pool war. Er hätte den beiden Frauen gern beim Schwimmen zugesehen. Er hätte besonders der älteren der beiden Frauen gern zugesehen. Früher hätte er sich bei solchen Gelegenheiten eher für die Jüngere interessiert. Aber das hatte sich seit einiger Zeit verändert. Seit einiger Zeit und spätestens seit er 50 war, nahm er die Attraktivität von älteren, das heißt 50 oder auch über 50-jährigen Frauen wahr. Wobei er generell schon vorher festgestellt hatte, dass sich mit seinem eigenen Älterwerden die Altersgrenze der Frauen, die er attraktiv fand, beständig nach oben erweiterte. Hatte er als 16-Jähriger 15- bis 17-jährige Mädchen attraktiv gefunden, aber weder 12- bzw. 13-Jährigen noch 19- oder 20-Jährigen nachgeschaut, so konnte er als 25-Jähriger 15- bis 17-jährige Mädchen noch immer attraktiv finden, nun aber auch von 20-jährigen oder 25-jährigen und selbst von 28-jährigen Frauen träumen. Aber nicht von 38-jährigen. Von denen konnte er erst als 40-Jähriger träumen. Doch auch als 40-Jähriger konnte er durchaus und immer noch eine attraktive 17-Jährige von einer nicht so attraktiven 17-Jährigen unterscheiden. Er hätte allerdings als 40-Jähriger noch nicht eine nicht so attraktive 60-Jährige von einer attraktiven 60-Jährigen unterscheiden können. Das war eine Unterscheidung, die er als 20-Jähriger und wohl auch noch als 30- oder auch 40-Jähriger eher anormal gefunden hätte. Jetzt aber war er dabei, es nicht mehr anormal zu finden, sich nach einer 55-Jährigen umzudrehen. Und er fragte sich, ob das immer so weiterginge. Wahrscheinlich musste er einsehen, dass die Maßstäbe sich mit dem Älterwerden änderten, auch wenn ihm heute einiges von dem, was er vielleicht in 10 Jahren empfinden würde, noch ziemlich anormal vorkam. Dass er allerdings heute sowohl jüngere Frauen als auch eine 50-Jährige durchaus und in gewisser Weise gleichermaßen attraktiv finden konnte, kam ihm keineswegs anormal vor. Er fand seine eigene und beinahe gleichaltrige Frau ja auch attraktiv, hatte aber kein rechtes Bewusstsein davon, dass es sich bei ihr um eine sogenannte 50-Jährige handelte, so wie er ja auch in Bezug auf sich selbst kein rechtes Bewusstsein davon hatte, dass es sich bei ihm um einen 50-Jährigen beziehungsweise über 50-Jährigen handelte. Bis vor kurzem jedenfalls. Bis vor kurzem hatte er nach dem Motto gelebt, die Älteren sind immer die anderen. Nun war er gerade dabei zu lernen, dass es nicht so war und dass er sich auf ein neues Motto einstellen musste, das lautete, der Ältere bin ich. Das konnte man eine Krise, möglicherweise sogar eine Krise der Lebensmitte nennen. Vielleicht aber war es auch nur der Anpassungsprozess eines älteren Mannes an seine Umwelt. Denn dass er sich bis vor einiger Zeit noch nicht als älteren Mann betrachtet hatte, lag sicher auch daran, dass auch seine Umwelt dies nicht getan hatte. Jetzt aber tat sie es, und er musste sich anpassen. So wurde er beispielsweise immer öfter von vorlauten Berliner Verkäuferinnen mit »junger Mann« angeredet. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass er älter geworden war. Genauso wie die Tatsache, dass er plötzlich ein Faible für bunte Hemden hatte. Er fand rote, gelbe oder auch fliederfarbene Hemden sowie passende Motivkrawatten dazu nicht mehr so schrecklich, wie er sie früher gefunden hatte. Und er hatte jüngst, als er durch die Herrenabteilung von Peek und Cloppenburg geschlendert war, ernsthaft daran gedacht, sich eine sandfarbene Freizeitweste aus der Camel Collection zu kaufen. Ein weiteres Indiz stellten die Reaktionen der Ärzte dar. Sie suchten nicht mehr nach einem Magengeschwür oder einem Ekzem, sondern wollten erstmal eine Krebserkrankung ausschließen. Das hatten sie früher nicht getan. Früher, und selbst noch in seinen 40er Jahren, war bei einer ärztlichen Untersuchung zuerst nie von einem Tumor, sondern immer von anderen möglichen Krankheiten die Rede gewesen. Hieß es früher, dass es sich bei seinen Beschwerden möglicherweise um eine Magenschleimhautentzündung handle, so hieß es jetzt, dass man erst einmal einen Magenkrebs ausschließen müsse. Kürzlich hatte ihm seine Hautärztin angesichts einer winzigen Hautveränderung schon nach dem ersten Blick auf die betreffende Stelle gesagt, könnte ein Alterskrebs sein, und sogleich eine Gewebeprobe entnommen und eingeschickt. Es war dann doch kein Alterskrebs gewesen. Aber er hatte begriffen, dass er nun in dem Alter war, in dem ihm die Ärzte, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Alterskrebs zutrauten. Ein freundliches »Good morning« riss Stefan aus seinen Grübeleien. Er schrak hoch und sah niemanden, bis er bemerkte, dass sich jemand hinter seinem Rücken an einem der Tische zu schaffen machte. Er drehte sich um und sah, dass es die beiden Frauen von gestern Abend waren. Diesmal ohne Expeditionskleidung, sondern in Bademänteln, die sie auf den Stühlen an einem der hinteren Tische ablegten. Er dachte sogleich, Engländer. So wie die beiden Good Morning gesagt hatten, konnten nur Engländer Good Morning sagen. Englische Archäologen vielleicht. aus Cambridge. Ein Professor, eine akademische Rätin, falls es in England so etwas gab, ein Assistent und eine Doktorandin aus Cambridge. Er erwiderte nach hinten blickend den Gruß ebenfalls so englisch wie möglich und lächelte den beiden zu, die aber schon mit ihren Chlorbrillen beschäftigt waren und zum Beckenrand gingen. Aus den Augenwinkeln und gegen die aufsteigende Vormittagssonne blinzelnd konnte er feststellen, dass die ältere Frau ihm auch jetzt noch besser als die jüngere gefiel. Natürlich sah man, dass es eine reife Frau war, aber dafür wirkte sie im Unterschied zur jüngeren trainierter und, obwohl sie schlank war, zugleich ein wenig muskulös. Darum wunderte es ihn auch nicht, dass sie der jüngeren Frau davonkraulte, das Wasser mit regelmäßigem Arm- und Beinschlag wie eine erfahrene Sportschwimmerin durchpflügte, wogegen die jüngere das Brustschwimmen vorzog und deshalb auch langsamer war. Allerdings verließ die ältere Frau auch schon nach vielleicht 15 oder 20 Minuten das Becken, während die jüngere unentwegt weiterschwamm. Die Frau ging zu ihrem Handtuch und trocknete sich ab, während er sich ebenfalls erhob. Es war Zeit für die Besichtigung der Pyramiden. Außerdem konnte er hier nicht ewig sitzen bleiben und die beiden Frauen anstarren. Ihm war jetzt schon ein wenig unbehaglich zumute, zumal er weder schwamm noch las und auch nicht mehr frühstückte. Er saß einfach da und glotzte. Also gab er sich einen Ruck, stand auf, drehte sich noch einmal um und rief der Frau, die sich gerade mit erhobenen Armen die Haare trocknete und dabei wie eine Tänzerin das Becken kreisen ließ, ein »Goodbye« zu. Die Frau sagte »Have a nice day« und lächelte ihn nun gar nicht spöttisch, sondern wohlwollend und beinahe vertraut an, ohne mit dem Abtrocknen und ihrer kreisenden Bewegung aufzuhören. Er sagte »Thanks« und hätte Lust gehabt, mit der Frau ein Gespräch zu beginnen. Aber das wäre sicher zu aufdringlich gewesen, und er war auch nicht der Typ, der mit fremden Frauen Gespräche begann. So verließ er den Poolbereich, ging auf sein Zimmer, kleidete sich um und machte sich anschließend auf den Weg zu den Pyramiden. Bis zu dem Pyramidengelände waren es vom Hotel aus nur ein paar hundert Meter. Er zahlte seinen Eintritt an einer Bretterbude, die ihm als Kassenhäuschen für eines der sieben Weltwunder doch sehr bescheiden vorkam, und besichtigte das Gelände, was insofern nicht einfach war, als er sofort, ganz wie im Reiseführer beschrieben, von Kameltreibern bedrängt wurde, die ihn zu einem Kamelritt aufforderten. Das taten sie äußerst hartnäckig, ritten ihm nach und um ihn herum und kamen ihm dabei mit ihren Tieren ziemlich nahe, wobei er feststellen musste, dass ein Kamel, wenn es mit gebleckten und ungeputzten Zähnen auf einen zugaloppierte, ein durchaus bedrohliches Tier sein konnte. Er war also zunächst nur mit dem Abwehren der Kameltreiber beschäftigt, bis die sich irgendwann, wie auf Verabredung von ihm abwandten und ihn in Ruhe ließen. Die Pyramiden selbst waren in der Tat riesige Bauwerke, und nicht nur einem Rilke wäre es schwer gefallen, ihre beinahe mannshohen Stufen zu erklimmen. Aber abgesehen von ihrer Größe, erging es ihnen wie so vielen Dingen auf der Welt, die man aus der Ferne mit Faszination betrachtet. Wenn sie zum Greifen nahe sind, büßen sie an Aura und Geheimnis ein. Die Pyramiden kamen ihm wohl noch groß vor, aber das Wunderbare, das man ihnen nachsagte, spürte er nicht. Was sicher auch damit zu tun hatte, dass man ihre architektonische Symmetrie aus der Nähe längst nicht so würdigen konnte wie aus der Luft oder einer größeren Entfernung. Aber das Geheimnis der Pyramiden sollte ja auch in ihrem Inneren sein, wobei die Cheops-Pyramide wegen Bauarbeiten nicht besichtigt werden durfte und vor der fast ebenso großen Chephren-Pyramide eine so lange Besucherschlange wartete, dass er beschloss, die dritte und kleinste Pyramide zu besichtigen. Hier wartete niemand. Nur ein paar Museumswärter lungerten vor dem Eingang herum und wollten nicht nur seine Eintrittskarte sehen, sondern ihn auch in die Pyramide begleiten. Er wollte aber keine Begleitung. Er wollte weder drei noch einen Begleiter. Er wollte allein in die Pyramide hinabsteigen, allein das Mysterium aufsuchen und allein diesem Howard-Carter-Gefühl beim Eindringen in eine Schatzkammer nachspüren. Nach einigem Hin und Her kapitulierten die Männer, und er konnte die Pyramide allein betreten. Er ging einen nach unten führenden und mit Holzbohlen ausgelegten Gang hinab, wobei er aufpassen musste, sich nicht den Kopf zu stoßen. Wandmalereien oder Inschriften konnte er keine entdecken. Das einzig Überraschende war der beständige Temperaturanstieg. Normalerweise wurde es kalt, wenn man in einen Keller oder eine Höhle hinabstieg. Hier wurde es mit jedem Schritt wärmer, als würde man sich einer unterirdischen Backstube nähern. Er begann zu schwitzen und auch sein Herz klopfte schneller. Als er sich irgendwann umdrehte, war der Ausgang schon in weite Ferne gerückt und nur noch als gleißend helles Viereck am Ende des Ganges zu sehen. Am liebsten wäre er umgekehrt, aber das gestattete er sich dann doch nicht. Wenn er schon in Ägypten war, dann wollte er auch im Inneren einer Pyramide gewesen sein. Aber er wollte nicht Opfer eines Herzschlags werden und schon gar nicht in der kleinsten der Pyramiden. Also bemühte er sich, so ruhig wie möglich zu atmen und sich klarzumachen, dass hier schon tausende Touristen vor ihm gewesen waren. Er stieg weiter hinab, schwitzte, schnappte nach Luft, fühlte seinen beschleunigten Herzschlag und sah endlich vor sich in der Tiefe eine leichte Biegung, hinter der sich die Grabkammer befinden musste. Nun klopfte sein Herz nicht nur wegen der Hitze und Anstrengung, sondern auch vor Aufregung, das Howard-Carter-Gefühl. Als er die Biegung erreicht hatte, waren es nur noch ein paar Schritte, bis sich eine Kammer vor ihm auftat, die weitaus größer war, als er erwartet hatte. Allerdings war hier kein Schatz mehr zu finden, auch kein Sarkophag, nicht einmal die kleinste Hieroglyphe war zu entdecken. Stattdessen saß auf einem Holzhocker ein ägyptischer Pyramidenwächter, blickte ihn erwartungsfroh an und hielt die Hand auf. Das also war das Geheimnis der Pyramiden. Der Mann konnte ihn mal. Ohne eine weitere Sekunde in der Grabkammer zu bleiben, drehte er sich wortlos um und ging so schnell wie möglich den Gang wieder hinauf, wobei er mit jedem Schritt spürte, wie die Temperatur abnahm und mehr Sauerstoff in seine Lunge strömte. Als er aus der Pyramide heraustrat, genoss er die Luft und das Licht und blickte ein weiteres Mal in aufgehaltene Hände. Die Männer von vorhin verlangten nun ebenfalls ein Trinkgeld, worauf er ihnen sagte, dass er dem Mann unten in der Grabkammer bereits etwas gegeben habe. Obwohl sie nur rudimentär Englisch sprachen, verstanden sie sogleich, glaubten ihm aber nicht. Ziemlich dreist und unverschämt stritten sie ab, dass der Mann in der Grabkammer Geld von ihm erhalten hatte. Er insistierte, obwohl er sich ertappt fühlte, und wunderte sich zugleich darüber, wieso die Männer Bescheid wussten. Hatten sie etwa Funkkontakt miteinander? Ein Funkgerät sah er nicht, aber das konnte sehr gut unter ihren Umhängen verborgen sein. Falls man überhaupt mit dem Inneren einer Pyramide Funkkontakt aufnehmen konnte. Da sie ebenfalls insistierten, gab er schließlich nach und jedem von ihnen ein paar ägyptische Pfund. Dann wollte er sich auf den Weg zur Sphinx machen, kaufte aber vorher noch eine Flasche Wasser bei einem der fliegenden Händler und setzte sich auf einen der Steinbrocken, die überall herumlagen. Der Abstieg in die Grabkammer hatte sein Herz in die alte, pochende Unruhe versetzt, und die Streiterei mit den Wächtern war auch nicht gerade wohltuend gewesen. Sein Herz pochte schneller, als es sollte, und zugleich fühlte er sich erschöpft. Grabkammern taten ihm nicht gut. Nachdem er sich ein wenig erholt hatte, ging er hinüber zur Sphinx, die der Reiseführer allerdings immerzu der Sphinx nannte. Für ihn war die Sphinx kein Mann, sondern eine Frau. Gleichgültig, was der Reiseführer schrieb.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.